Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Live-Podcast. Und ja, darum geht es heute. Die Kellersanierung ist das, was wir uns heute in den nächsten 30 Minuten mal genauer anschauen werden. Und wenn man sich einfach mal den Keller anschaut, was ist das historisch? Eher ein Lagerraum, eine Abstellkammer, also eher, wo man weniger Zeit verbringt. Und das hat sich in letzter Zeit doch massiv gewandelt. Das heißt, der Raum ist heutzutage eher ein Hobbyraum, eine Umwandlung in eine Wellness-Oase. Also die Ansprüche haben sich da komplett gewandelt. Jetzt gibt es aber eben auch verschiedene Herausforderungen, wie ich das richtig anfasse, damit ich eben eine schöne Wohnwelt habe. Das ist das Thema, weg vom Stauraum hin zur Wohnwelt. Ja, und dazu habe ich mir drei Experten eingeladen hier in die Runde. Das heißt, wenn ich quasi von wir spreche, habe ich hier einmal die Tessa. Tessa engagiert sich quasi für die energetische Sanierung. Das heißt eben mit einer aktiven Community, die sich regelmäßig austauscht und dort eben das Thema energetische Sanierung nutzt, um eben den Klimaschutz eben auch zu forcieren. Hallo Tessa. Dann habe ich bei mir den Oliver. Oliver ist von der Buttermend seit vielen Jahren in der Anwendungstechnik. Das heißt, bevor ein Produkt tatsächlich in die Anwendung kommt, viel probieren, testen, nochmal an die Seite, nochmal neu ran, genau. Damit dann eben was von Funktionierendes den Weg in den Keller findet. Dann zusätzlich von Xella Multipor, der Jakob, der sich tatsächlich eben auch in der Anwendungstechnik wiederfindet, dort eben da das Spezialgebiet der Dämmungen, sei es von innen und von außen, eben sich hervorragend zu auskennt. Hallo zu der Runde.
Herzlich willkommen.
Ja, einmal vorab, also wenn ihr Fragen habt, wir sind ja live. Das heißt, ihr könnt tatsächlich die Möglichkeit nutzen, zu den drei Experten mehr oder weniger direkt zu sprechen, zu schreiben, einfach die Kommentarfunktion dazu nutzen und ich versuche das dann eben tatsächlich eben hier mit einzubinden, ja, damit wir da eben auch ein Gespräch oder vielleicht sogar zu was ganz Individuellem tatsächlich eben eingehen können. Ja, steigen wir quasi ein. Als allererstes habe ich ja eine Ursachenermittlung, das heißt, ich habe ja eine Bedarfsermittlung, Ursache und so weiter. Und du als Experte, was schlägst du mir da quasi vor? Was sind so die ersten Anzeichen, ob ich was tun muss, wie ich daran gehe? Also das, was stelle ich als erstes fest? Wie würdest du daran gehen?
Ja, also im Prinzip ist es ja eigentlich so, dass man ja schon erkennen kann, in welchem Zustand der Keller normalerweise ist. Also wenn ich den Keller betrete und ich weiß, es fällt der Putz von der Wand und nicht nur an einer kleinen Stelle, sondern großflächig oder an mehreren Stellen. Oder ich kann vielleicht sogar auch feuchte Flecken erkennen. Ich habe Salzausblühungen eventuell massiv auf dem Mauerwerk oder auf dem Putz. Dann sind das schon, sag ich mal, Anzeichen, dass der Keller feucht ist, dass es Probleme gibt. Und wenn ich dann zum Beispiel auch, wenn ich schon merke, wenn ich runtergehen möchte in den Keller und ich mache die Tür auf und ich gehe runter und ich merke schon am Geruch, das ist kein Raum, wo ich mich lange aufhalten möchte. Oder ich habe auch schon sichtbaren Schimmel irgendwo, sag ich mal, dann ist Gefahr in Verzug, dann heißt es letztendlich handeln. Da muss ich mir auch überlegen, wofür möchte ich den Keller letztendlich dann auch benutzen, ja. Was für Ideen habe ich und dann kann man im Prinzip auch ein Konzept entwerfen, um den Keller entsprechend zu sanieren.
Das heißt also, dann sind wirklich diese offensichtlichen Sachen, wenn ich da reinkomme, mich eigentlich schon fast wieder unwohl fühle. Wenn ich da mal eine Wohlfühloase, einen Saunaraum oder was auch immer haben möchte und es aktuell da nicht länger als 30 Sekunden aushalte, dann habe ich genau diese offensichtlichen Punkte, sind nicht jetzt einfach mal ein Schimmel, muffig und so weiter. Jakob, kommen wir nochmal zu Sachen, die man vielleicht nicht so als allererstes sieht, aber trotzdem sehr wichtig sind. Olli hatte gerade schon gesagt.
Ja, die Aspekte hat Oliver schon mal heute angesprochen. Wichtig ist die Frage für den Bauherrn oder für den Entscheider, was er sanieren will. Und die Frage lautet, was will ich eigentlich mit dem Keller in der Zukunft machen? Möchte ich diesen Keller zu Wohnräumen ausbauen? Oder zu einfach nur besser temperierten oder qualitativ besseren Räumen als immer noch als Lagerräume und so weiter und so fort. Denn dann muss ich mir die Antwort stellen, saniere ich oder dämme ich die Wände oder saniere ich, dämme ich nur die Decke zwischen dem kalten Bereich und dem warmen Erdgeschoss.
Also das sind quasi so weitere Probleme, wenn ich, das eine habe ich gesehen, das ist halt der Schimmel oder ähnliches und das andere, genau. Was ich eben nicht sehe, ist so eine typische Wärmebrücke, die dann eben auch ein Problem sein kann, wenn ich da in der Bestandsaufnahme im Endeffekt von meinem Keller bin. Okay. Tessa, deckt sich das, was wir jetzt gerade so als Einleitung gehört haben, mit dem, was in der Community vier Wände passiert? Vielleicht nochmal ein paar einleitende Worte. Was ist die Community genau und ja, sind da genau solche Probleme, die wir jetzt hier gerade gehört haben, ja auch tatsächlich, die sich wiederfinden?
Genau, also Vier Wände ist eine Community für HausbesitzerInnen, die sie miteinander zusammenbringt und in den Erfahrungsaustausch. Und da haben wir ganz viele solche Themen, die gerade angesprochen werden, weil es sehr praxisnah ist, was wir da machen und auch die Probleme der HausbesitzerInnen dadurch an uns herangetragen werden. Ich würde sagen, bei uns liegt der Fokus so ein bisschen mehr auf dem zweiten Thema, weil es die energetische Sanierung ist. Das heißt, man möchte gucken, dass die oberen Wohnräume zum Beispiel ein bisschen wärmer werden und man die Heizlast reduziert. Mhm. Und das sind dann so die meisten Beispiele, die auch an uns herangetragen werden oder auch die Themen, zu denen wir viele Fragen bekommen und dann in Webinaren oder Gruppenenergieberatung darauf eingehen.
Das ist dann eine Online-Community, genau, wo ich eine Frage quasi reinstelle und dann antworten viele andere, die eventuell vor der gleichen Thematik standen und die dort schon eine Lösung für sich umgesetzt haben. Hast du da nochmal so ein praktisches Beispiel, ganz konkret?
Ich hätte jetzt so zwei kleinere DIY-Beispiele aus unserer Online-Community. genau, Thomas, eins unserer Mitglieder, nutzt den Raum nicht wirklich zum Wohnen, hat aber vorne ein kleines Arbeitszimmer drin. Und er hat sich um seine Fenster gekümmert und die besser isoliert. Mhm. Und hat dadurch jetzt einfach erst nur im Sommer im Keller, aber hat dadurch schon ein angenehmeres Raumklima zum Arbeiten, weil es nicht mehr zieht und weniger kalt ist. Und Ludwig, ein anderes Mitglied, hat die für uns ganz klassische Kellerdeckendämmung gemacht, weil er den Raum eigentlich nicht weiter zum Wohnen, sage ich mal, nutzt, sondern es wirklich ihm darum geht, die Heizkosten zu reduzieren. Und der hat, ich glaube, sogar 8% seiner Heizkosten jetzt reduzieren können, dadurch, dass er diese relativ simple Kellerdeckendämmung umgesetzt hat.
Also ist dann wirklich schon auch, dass er einfach mal nachgerechnet hat oder irgendjemand aus der Community für ihn quasi nachgerechnet hat. Was hat das gebracht? Und dann hat er eben auch schwarz auf weiß oder dann natürlich irgendwie das auch in der nächsten Abrechnung gesehen, dass er durch eine relativ einfache Maßnahme in dem Fall eben auch tatsächlich eben ja auch eine effiziente Sanierung umgesetzt hat. Okay, dann haben wir schon mal so den Einstieg. Zurück zu den Anzeichen. Du hattest gerade schon mal die Salzausblühungen angesprochen. Hört sich erstmal nett an, ist es aber dann wahrscheinlich nicht. Jakob, du bist da so ein bisschen auch sehr nah dran durch deine historische Vergangenheit. Was ist eine Salzausblühung? Und also, ja, was sind die Schäden dann daran?
Genau, also die Schäden, die Salze verursachen, sind zuerst mal damit verbunden, dass wenn eine Wand, speziell hier Kellerwand, nicht dicht ausgeführt ist, führt diese Wand einfach Feuchtigkeit von außen nach innen. Und nicht selten ist es auch so, dass da kein klares Quellwasser nachströmt in die Räumlichkeiten, sondern einfach ein Wasser mit bestimmten Konzentrationen von Salzen. Das Wasser kommt an die Oberfläche der Wand, versucht zu verdunsten, also manchmal erlaubt das quasi das Innenklima in einem Keller. Die Konzentrationen der Salze werden immer höher und irgendwann mal fangen einfach Salzkristalle an, sich zu bilden. Also in der Grundschule haben wir schon alle Salzkristalle gezüchtet in einem Glas mit Kochsalz und so weiter. Und genau diese Prozesse passieren dann an der Oberfläche der Wand, was natürlich auch dazu führen kann und auch sehr oft führt, dass der Putz abplatzt. Also nicht nur diese schönen Kristalle haben wir dann an der Oberfläche, sondern wir haben tatsächlich eine Schädigung der Oberfläche. Nicht nur der Putze, sondern auch von Mauerwerk, von Fugenmaterial und so weiter und so fort.
Also das ist das, was du jetzt gerade beschrieben hast, sehe ich dann tatsächlich in dem Kaltgetränk aus dem Kühlschrank raus, habe da Wasserperlen drauf, wenn das dann eben am Mauerwerk passiert.
Die Kondensation an der Oberfläche, ne? Also ja, die Salze, das sind einfach die Prozesse, wenn Wasser von außen nachströmt nach innen. Ne, und bringt Salze mit sich und das führt dazu, dass sich die Salze an der Oberfläche dann ausschlagen oder bilden. Salze haben meistens auch noch hygroskopische Eigenschaften, also entziehen der Umgebungsluft Feuchtigkeit. Ja. Also habe ich eine Salzbelastung an der Oberfläche, dann verstärkt sie sich quasi nochmals, verstärkt die Effekte quasi des Kondensieren des Wassers dann an der Oberfläche.
Okay. Das heißt, das ist also dann genauso ein Punkt, wo ich nicht zögern sollte, wenn ich sowas habe, weil da habe ich ja eine strukturelle Schädigung dann eventuell von dem Mauerwerk. Da muss ich also jetzt reagieren. Und dann jetzt die konkrete Frage, was mache ich dann jetzt?
Ja, letztendlich gibt es dann Sanierungssysteme für salzbelastete Wände. Das sind auf dem Markt bekannte sogenannte Sanierputze, mit denen ich dann Salzmengen aus der Wand entziehen kann. Man nennt die Putze auch Opferputze, also die fallen nach einer relativ kurzen Zeit ab und dann kann ich so eine Wand dauerhaft verputzen. Natürlich Voraussetzung dafür ist, dass ich diese Wand zuerst mal entsprechend trocken lege, also mit einer Horizontalsperre, mit einer Vertikalsperre, die aber relativ problematisch nachzurüsten ist, denn wir sind im Bestand. Wir haben vielleicht Nachbarbebauung, wir haben Grundstücksgrenze und so weiter. Und das Ausheben eines Gebäudes von außen ist nicht immer möglich.
Ich muss also dafür sorgen, damit ich, wenn ich jetzt die ersten Schritte quasi in die Umsetzung bringe, das, was an Schädigung vielleicht vorhanden ist, an alten Materialien runterbringe und dann quasi nach der ersten Bestandsaufnahme dann eben in das, genau, in das Doing dann da tatsächlich einsteige. Ja, welche Möglichkeit habe ich noch, um da jetzt eben die Wohnqualität dann natürlich irgendwie auch zu steigern? Weil da will ich ja hin, wenn ich das oder den Keller auch als Wohnraum hier nutzen möchte.
Ich denke mal, es ist ganz wichtig, dass man sich im Vorhinein im Klaren ist, wie der Raum zu nutzen ist. Ob ich, wie gesagt, einen Wohnraum schaffen will, wo auch mal jemand übernachten kann für ein paar Tage oder vielleicht auch über einen längeren Zeitraum. Oder ob es mir reicht, dass ich zum Beispiel einen hochwertigen Hobbyraum habe oder eine andere Nutzung, die etwas hochwertiger ist. Das muss ich mir erstmal verdeutlichen, weil davon hängen letztendlich auch die Kosten ab. Und es ist so, ich habe natürlich Keller, wo massiv Wasser reinkommt, sag ich mal, wo auch massiv Feuchtigkeit anfällt. Es gibt aber auch durchaus Keller, da ist die feuchte Belastung gar nicht so groß, sag ich mal. Das kann man dann auch durch relativ einfache Maßnahmen schon in den Griff kriegen. Das muss man sich mal anschauen und eben vielleicht auch mal vom Experten oder auch mal, sag ich mal, in der Community mal nachfragen mit Fotos, mit Erfahrungsberichten, sich mal so ein bisschen austauschen, was ist überhaupt notwendig. Und es kann mit ganz einfachen Maßnahmen anfangen, dass ich einfach, sag ich mal, eine Art feuchte Regulierungsputz auftrage, der eben auch dann das Wohnklima schon verbessert. Da muss ich ab und zu mal lüften und habe dann schon die Wohnqualität gesteigert. Nächster Schritt wäre dann, wie gesagt, die Dämmung. Ne, da ich sage, komm, ich möchte das auch gedämmt haben, das Gebäude. Und man darf auch nicht vergessen, wenn wir über Trockenlegen reden, also eine feuchte Wand ist auch kein guter Isolator. Ja, also da habe ich auch immer das Problem, dass ich natürlich auch Energieverluste habe im Haus. Aber Innendämmung steigert dann nochmal letztendlich die ganze Geschichte. Oder eben, ich sage mir, Mensch, ich möchte einen hochwertigen Wohnraum haben. Da muss ich wirklich entweder von innen abdichten oder eben auch richtig von außen abdichten und dämmen. Ne?
Okay, dann habe ich jetzt mal so, wenn ich den ersten Themenblock mal so ein bisschen zusammenfasse, das heißt, ich muss erst mal mir klar Gedanken machen, wie möchte ich das nutzen? Wird es eben ein Lagerraum oder habe ich da mal eine hochwertige Briefmarkensammlung? Dann habe ich eben ganz andere Ansprüche daran, als wenn es eben ein ja, Arbeitsraum sein soll, den wir bei Ludwig hatten. Oder ist es tatsächlich ein dauerhafter Wohnraum oder ein Wohnraum, den ich zusätzlich vielleicht schaffe, eine Anliegerwohnung oder ähnliches? Also sich da tatsächlich, bevor man da schnell loslegt, mal 2 Minuten drüber tatsächlich nachdenken. Okay, dann habe ich das als erstes. Kommen wir dann quasi zu den Arten, wie ich, wenn ich das Problem hier erkannt habe, an die Lösung dann rangehe. Das heißt, ich habe ja unterschiedliche Herangehensweisen an die ganze Möglichkeit. Wir haben die Probleme erkannt, jetzt kommen wir zur Lösung. Da bitte ich dich gleich nochmal ein bisschen weiter fortzuführen. Also das heißt, welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wenn ich wirklich sage, ich möchte einen hochwertigen Wohnraum haben. Ich kann durchaus auch einen Bestandskeller heutzutage so abdichten und so dämmen, dass er also im Prinzip Neubau entspricht. Die beste Maßnahme wäre, wie gesagt, die Außenabdichtung und Außendämmung. Mhm. Das ist heute kein großes Problem mehr, das kann man machen. Aber wie gesagt, ich muss erstmal alles freilegen, ich muss den Keller komplett freilegen. Das heißt, ich habe meistens auch einen Garten drumherum, vielleicht auch irgendwelche Bebauungen, die sind. Das können einfache Gartenwege sein, die eventuell weg müssen. Es kann aber auch eine Garage sein, die angebaut ist oder eine andere Bebauung, ein Anbau oder sowas. Und dann komme ich an eine Wand schon nicht mehr dran. Und dann ist natürlich die Außenabdichtung und Außendämmung dann nicht mehr möglich. Und dann muss ich nach innen gehen. Und ich kann innen im Prinzip das auch machen. Ich kann also auch von innen, wie gesagt, eine vollständige Abdichtung ausführen. Gibt es auch verschiedene Maßnahmen, die ich da ergreifen kann, haben wir gerade schon gehört. Also ich kann auch die Wand von innen dann eben gesagt mit der Vertikalabdichtung versehen. Ich kann eine Horizontalsperre setzen, das heißt aufsteigende Feuchtigkeit aus der Bodenplatte kann ich eingrenzen, kann dann von innen dämmen und kann dann auch einen hochwertigen Wohnraum schaffen. Also das ist beides möglich, hängt davon ab, wie gesagt, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt, mein Haus von außen auszugraben letztendlich und komme ich wirklich an alle Wände dran.
Bleiben wir bei dem Punkt, also wenn ich tatsächlich jetzt eine größere Maßnahme habe, ich bin eventuell oder ich weiß, dass ich saniere, habe schon mehrere Projekte quasi dann davor, bin jetzt außen an der, mache meine Terrasse oder mache ein WDVS oder ähnliches, habe dann also die Möglichkeit tatsächlich von außen dort so einen Anstrich anzubringen. Kann ich den alten Anstrich, was auch immer da ist, habe vielleicht ein altes Gebäude übernommen, weiß gar nicht selber, was da verwendet wurde, mit einem deiner Anstriche dann da direkt loslegen oder wie ist da der Step?
das war früher wirklich ein großes Problem. Also früher sind wir sehr oft rausgefahren und haben uns dann Baugruben angeschaut, wo eben alte Keller freigelegt wurden. Und da findet man schon, sag ich mal, die unterschiedlichsten Untergründe. Teilweise, sag ich mal, nacktes Mauerwerk, kann auch aus Naturstein sein, haben wir auch öfters mal. Oft findet man aber auch gerade bei diesen 50er, 60er Jahre Bauten Schwarzanstriche zum Beispiel, ganz einfache Schwarzanstriche. Oder man findet irgendwelche anderen Abdichtungsprodukte. Es können auch schon einfache alte Bitumenabdichtungen sein, die 1-2 mm dick aufgetragen worden sind. Da musste man früher mal überlegen, wie kann ich die sanieren? Was haftet da drauf überhaupt? Sind die Produkte kompatibel? Vertragen die sich? Heute ist es Gott sei Dank relativ einfach. Heute gibt es die Reaktivabdichtung. Das ist im Prinzip die Weiterentwicklung der alten Bitumenabdichtungen, der Bitumendickbeschichtung, die es früher gab. Die haften nahezu auf allen Untergründen, wie gesagt, sind auch mit nahezu allen Untergründen verträglich, wie gesagt, sind sehr einfach zu verarbeiten, können aufgebracht werden, kann auch ein, sag ich mal, versierter Hobbyhandwerker, sag ich mal, der weiß, worauf es ankommt, der sich sowas zutraut, kann sowas heutzutage auch selbst ausführen.
Das ist wahrscheinlich dann immer so der einfachste Punkt, die große, schöne Fläche. Wenn ich dann im System bleibe, dann bin ich da mit Sicherheit irgendwie auch auf der sicheren Seite, wie es so schön heißt. Meistens habe ich ja dann trotzdem irgendwo nochmal eine knifflige Stelle, genau. Da nochmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ja. Wo kommt es auch, wenn es sehr einfach dann ja vielleicht möglich ist, weil da eben Platz ist? Wo ist immer wieder mal so ein Druckpunkt, wo es dann doch
also eventuell zu Schwierigkeiten kommt? Wenn dann trotz Sanierung doch undicht ist, also die Fachleute wissen das, eine Abdichtung wird in der Regel nie in der Fläche undicht, also die ist relativ einfach zu machen, sondern an bestimmten neuralgischen Punkten. Das können bei der Kellerabdichtung zum Beispiel Rohrdurchführungen sein, die einfach durch die Abdichtung gehen. Das sind oft auch Lichtschächte, die nicht richtig eingebunden sind. Das können aber auch bodentiefe Fenster oder Türen sein, die sehr, sehr, sehr nah, sag ich mal, sehr bodennah sind. Und die müssen eben auch entsprechend in die Abdichtung mit eingebaut werden. Da gibt es Gott sei Dank auch mit den Reaktivabdichtungen wieder einen Vorteil, weil die auf nahezu allen Untergründen halten. Ich kann also auch Fenster und auch Türen zum Beispiel sehr gut einbinden. Auch Holzbauten kann man gut mit Reaktivabdichtungen abdichten. Und es gibt so eine Reihe von Formteilen. Das sind Dichtbänder, das sind Dichtmanschetten, Dichtecken. Die sind schon vorgefertigt. Und mit denen kann ich relativ einfach dann zusammen mit der Reaktivabdichtung wirklich auch diese neuralgischen Punkte, wie gesagt, auch wirklich sicher abdichten, sodass ich sicher sein kann, wie gesagt, dass nicht nur die Fläche dicht ist, sondern auch, wie gesagt, gerade diese kritischen Punkte sicher abgedichtet werden.
Da will ich kurz mal reinhaken. Das ist ja vielleicht sogar so ein Punkt genau in der Community, die dann ein Foto hochladen, weil man genau eben vor einem alten Anstrich steht, den man selber gar nicht kennt. Dann lädt man dort ein Foto hoch und dann quasi mit der Schwarmintelligenz, wie es dann so schön heißt, gibt es dann irgendwo einen, der sofort sagen kann, jawohl, das ist ein Anstrich aus 1965, vermutlich im Februar angebracht, der dann genau zu solchen Punkten dann quasi drauf eingehen kann. So stelle ich mir vor und dann komme ich auch relativ zügig zu einer Lösung.
Genau, das ist die Idee und so funktioniert das in vielen Fällen auch. Bei dem Thema könnte ich es nicht versprechen, weil das ja auch schon eine sehr invasive Maßnahme ist und da, wenn ich es richtig verstanden habe, das Kind ja auch schon ein bisschen in den Brunnen gefallen, wenn man diesen Fehler dann nachher entdeckt. Ja. Was das Thema Keller angeht, haben wir aber jetzt, unsere Hauptprobleme war so ein bisschen, dass man sich nicht vorher Gedanken darüber gemacht hat, wie man den Raum langfristig nutzen möchte und aus unserer Community heraus eher die Idee der energetischen Sanierung so ein bisschen hatte, Heizkosten sparen wollte. Und dann mit sowas wie der Kellerdeckendämmung angefangen hat und dann gemerkt hat, man möchte den Raum perspektivisch noch für was anderes nutzen, hätte man dann einfach besser planen können. Oder dass die Kellerdeckendämmung selbst angebracht wurde, was wir auch immer sagen, kann man mal machen, der Kellerraum aber grundsätzlich feucht war oder man die falschen Materialien verwendet hat. Sowas fällt dann auch in der Community schnell auf und man findet da dann auch schnell Antworten zu.
Gerade wenn ich hier dann energetisch sanieren möchte, dann komme ich ja um eine Dämmung nicht drum rum. Also neben der Außendämmung habe ich ja dann auch die Möglichkeit der Innendämmung.
Genau.
Stichwort also Innendämmung.
Die Absicherung gegen das Wasser erklärt, wie die funktioniert. Habe ich die Wand quasi saniert und ist sie jetzt schon wasserdicht oder beinahe wasserdicht. Also wir bestehen da nicht auf eine absolute Dichtigkeit, was den Eintrag vom Wasser anbetrifft, dann brauche ich natürlich, um Kosten zu sparen, eine Dämmung. Ja. Und so. Und dann gibt es natürlich verschiedene Systeme auf dem Markt. Es gibt Systeme, die dann mit Dampfsperre arbeiten, Systeme, die ohne Dampfsperre arbeiten, Systeme, die an sich dann dampfdicht sind. Natürlich möchten wir nicht in Räumen wohnen, wo dann kein Feuchtigkeitspufferung vorhanden ist und so weiter. Deshalb bieten sich dann kapillaraktive, diffusionsoffene Systeme dann für eine Dämmung im Keller bestens an. Das ist bei uns eine mineralische Platte, die dann quasi aus Quarzsand, Kalk und Wasser produziert wird. Letztendlich wird sie so produziert wie Porenbetonsteine. Also wir, Xella Multipor, sind auch quasi Hersteller von jedem Ytongstein, den die Kunden oder die Bauherren so auf dem Markt kaufen. Das ist ja dieselbe Firma und dieselbe Technologie. Die Platte ist rein mineralisch. Die ist natürlich deswegen auch nicht brennbar. Also nicht vergleichbar mit irgendwelchen Dämmstoffen, die dann auf Kunststoff basieren und so weiter. Und die Platte wird einfach nur vollflächig mit einem mineralischen Mörtel auf die gerade eben abgedichtete Wand geklebt, vollflächig. Vollflächig, damit die Kapillarwege beibehalten werden. Die Kapillarwege, das sind gerade diese Strecken, wo das Wasser nach wie vor theoretisch eintreten kann und wird dann quasi an den Raum wieder abgegeben.
Dass ich erstmal eine eventuelle Feuchtigkeit
habe. Die Kapillaraktivität kann man genauso mit einem Löschpapier am besten vergleichen. Also die Platte hat nicht nur ist nicht nur diffusionsoffen. Also da habe ich natürlich Diffusionsprozesse, Pufferung der Feuchtigkeit aus dem Raum. Aber ich habe parallel zur gleichen Zeit auch Kapillareigenschaften oder Kapillarprozesse, wo quasi Wassertransport in der Struktur der Platte passiert und dass die Feuchtigkeit kann wieder an den Raum abgegeben werden, wenn der Raum wieder in der Lage ist, die Feuchtigkeit aufzunehmen. Und was die Oberflächenbeschaffenheit anbetrifft, also für eine Dämmung einer Kellerdecke, wären wir jetzt schon fertig. Also die Platte angeklebt und die Decke hat plötzlich einen U-Wert, der dann im Bereich von 25-50% des Ausgangs liegt und so weiter. Oder ich habe Wände in den Wohnräumen, wo ich einen Putz brauche, quasi wie in einem Wohnzimmer. Dann gibt es entsprechende Mörtel, die dann aufgetragen werden, bis zur Kalkglätte mit sehr glatten Oberflächen.
Das ist dann schon recht technisch, das lassen wir jetzt mal so ein bisschen weg. Ich will dann noch so ein bisschen mal auf den Vorteil von einer Innendämmung quasi eingehen. Wir bewegen uns ja oder unsere Zuschauer hier tatsächlich Eigenheimbesitzer, damit ich dann da tatsächlich auch das Ganze irgendwo schnell umsetzen kann. Wenn ich da mit so einem Produkt und wenn ich nicht unbedingt einen Nachteil davon habe, dass ich Wohnraum dort verliere, bin ich also mit einer Innendämmung da auf einer guten Seite, auf dem richtigen Weg. Also
Innendämmung hat natürlich den Vorteil, dass ich die ganze Außenbaustelle gar nicht brauche. Ne? Das, was Oliver erzählt hat, also jetzt hier Haus freilegen, da brauchen Sie einen Bagger, da sind die Außenanlagen demoliert und so weiter. Also mit einer Innendämmung kann ich ein Gebäude raumweise dämmen. Also in den Kellerräumen ist es meistens so, zwei Räume bleiben immer noch unbeheizt und in einem Raum brauche ich jetzt irgendwie Saunalandschaft oder jetzt hier Gästezimmer und so weiter, dann kann ich natürlich mit einer Innendämmung nur den einen Raum dämmen. Das macht natürlich bei einer Außendämmung wenig Sinn oder bei Außenisolierung und so weiter. Man kann es auch unabhängig des Außenwetters machen, also ich bin auch nicht nur angewiesen an die Sommerperiode und so weiter, sondern ich kann es tatsächlich 24 Stunden am Tag oder 12 Monate im Jahr kann ich auch als DIY-Begabter eine solche Innendämmung dann in meinem Gebäude dann einbauen.
Trotzdem gibt es natürlich auch Vorteile, wenn ich eben die Möglichkeit habe, irgendwo draußen ranzukommen mit einer Dämmung, dann fasse ich das Ganze halt eben ganzheitlich an, habe dann eben die ganze Gebäudehülle in dem Fall tatsächlich eben noch besser ertüchtigt. Wenn ich die Möglichkeit habe, sollte das eine weitere Möglichkeit dann sein.
Zimmer aus bauphysikalischer Sicht die bessere Lösung, aber nicht immer praktikabel. Und deshalb gibt es auch die vernünftige Innendämmung.
Das waren jetzt mal so Abdichtungsthemen, das heißt die Dämmung innen, Dämmung außen. Nochmal wieder das Thema zur Community. Das heißt, wenn ich eben, es gibt ja noch andere Möglichkeiten, den Fußboden oder eben die Decke anzufassen, wenn ich jetzt gar nicht das Problem habe, Schimmel, Muffig, was auch immer, sondern dir liegt ja eher am Herzen oder uns allen tatsächlich eben auch Energie zu sparen. Was sind so da die ersten und schnellen Umsetzungen, die da tatsächlich häufig umgesetzt werden und nachgefragt werden?
Ein bisschen das, was wir schon besprochen haben. Ne? Auf der einen Seite gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Wände zu dämmen, um einfach die grundlegende Temperatur im Keller ein bisschen zu erhöhen. Oder wenn einem das so ein bisschen egal ist, dann halt wirklich die Kellerdecke, damit einfach nach oben hin die Kälte nicht so durchzieht.
Das ist also der große Ludwig, wenn ich mir das jetzt so gemerkt habe, der dann eben mit seinem Bürostuhl dann eben schon vom Flur quasi reinrollen muss. Aber kurz richtig, ich muss mir halt Gedanken machen, welche Dämmstärke nutze ich? Habe ich die Möglichkeit, dass ich dann eben noch aufstehen kann oder ähnliches? Das sind Sachen, die ich dann in dem Feld beachten muss. Und klar, ich habe ja nicht immer mit Schimmel oder Ähnlichem zu tun oder mit Ausblühungen. Und dann ist so eine Möglichkeit wie den Fußboden zu dämmen oder eine Kellerdeckendämmung über ein Wochenendprojekt eventuell da anzubringen. Das sind so die Möglichkeiten. Dann natürlich auch nochmal das Thema, gerade wenn ich so an Homeoffice oder Ähnliches denke, Keller auch eher dunkel. Das ist, wir hatten ein bisschen im Vorgespräch, dass man da vielleicht eben auch in diesem Austausch dann auch mal hört, Mensch, hätte ich das mal vorher gewusst, das ist so das Typische. Ich glaube, da war das Thema Licht oder da gab es nur so ein, zwei Punkte.
Also es gab einfach so zwei Punkte, wo wir jetzt auch mitbekommen haben, es lohnt sich da am Anfang auch mal drüber nachzudenken. Das eine ist das Thema Licht. Wenn man den Keller als Wohnraum nutzen möchte, egal in welcher Form, ist es schön, wenn Licht reinkommt. Das heißt, sollte es Kellerfenster geben, vielleicht überlegen, wie man die auch gut isolieren kann, statt die einfach zuzunageln oder anderweitig damit umzugehen. Also ja, das sollte man, glaube ich, nicht unterschätzen. Und das andere Thema ist auch Hochwasser-Starkregenereignisse. Okay, dass, ja, wenn man schon dabei ist, sich um den Keller zu kümmern, dass man auch da dann die richtigen Maßnahmen mittrifft. Also vielleicht gibt es irgendwo nochmal eine Kellertür oder so, wo man einen Flutstopp vorsetzt. Das hat gerade bei uns Claudia vor ein paar Wochen gemacht, auch ein Community-Mitglied, die davon berichtet hat. Ja, also den Keller dann so ein bisschen ganzheitlich betrachten.
Okay,
das sind nicht schlecht.
Tipps, die dann im Nachgang, genau, oder beziehungsweise für die Person ja dann vorher reinkommen und die dann denkt, Mensch, alles klar, hatte ich vielleicht gar nicht im Hinterkopf, dass man solche Themen dann eben gleich mit beleuchtet.
Ja, das ist okay. So für uns der Klassiker, gelernt aus den Erfahrungen anderer. Das ist so ein bisschen, ne, darum machen wir das, damit man genau das davon haben kann.
Wir hatten gerade auch schon mal das Thema Investition, weil es bringt natürlich nichts, wenn ich gut dämme, dann habe ich es aber dunkel, muss dann mit Licht, was dann da irgendwie zusätzlich dann irgendwo benötigt wird, habe ich diesen Spareffekt nicht mehr. Jetzt, wir hatten Investitionen, hattest du gerade schon mal angesprochen. Ich weiß, es ist immer schwer, dort eine Zahl zu nennen oder so eine Hausnummer. Trotzdem, dass man so ein Gefühl mal bekommt, in welche Richtung das ungefähr geht. Kannst du da so ein bisschen was sagen?
Das ist natürlich immer schwierig. Also fangen wir mal bei der Außenabdichtung an. Da hängt es natürlich wirklich, wie gesagt, von den baulichen Gegebenheiten drumherum ab. Mit welchem Gerät komme ich dran? Wichtige Rolle spielt natürlich auch, was für Eigenleistungen kann ich erbringen bei den ganzen Maßnahmen. Wenn ich das machen lasse, sage ich mal, wird eine Außenabdichtung so pro Meter, denke ich mal, zwischen 500 und 1000 Euro pro laufende Meter kosten. Das sind schon Kosten, die man einkalkulieren muss. Wenn ich mir die Innenabdichtung anschaue, dann ist es ja wieder so, dass ich mir auch überlegen kann, brauche ich wirklich jeden Raum? Ne? Muss der Heizungsraum unbedingt ertüchtigt werden oder ein anderer Abstellraum? Wie gesagt, dann kann ich schauen und dann können einfache Maßnahmen, die können eben, wie gesagt, sag ich mal, verputzen sein mit einem Spezialputz, mit einem feuchten Regulierungsputz zum Beispiel, der die Feuchtigkeit rauszieht. Wenn ich ein bisschen handwerklich begabt bin und ich kann putzen, dann denke ich mal, kann man auch eine Innendämmung alleine an die Wand bringen und dann sind die Kosten, sag ich mal, überschaubar. Wenn ich aber von innen auch, sag ich mal, komplett abdichten möchte, richtig abdichten muss gegen Wasser, was von außen reindringt, denke ich mal, bin ich wahrscheinlich auch nicht günstiger als mit einer Außenabdichtung. Ne, da muss ich auch, denke ich mal, mit ähnlichen Preisen rechnen.
Um ja auch wieder so über den Daumen zu sagen, hat das jetzt was gebracht? Du hattest gerade mal so 8%, glaube ich, gerade bei einem Projekt davor genannt. Wie komme ich zu so einer Hochrechnung oder lässt sich das schon dann relativ genau sagen? Hast du da...
Ich kann es nur sehr vereinfacht wiedergeben. Ne? Okay, also die, und auch nur aus der Perspektive der energetischen Sanierung. Bei dem Schimmel, so, es gibt manche Sachen, die muss man einfach angehen. Aber wenn es wirklich um das Energiesparen nachher geht, kann man sich natürlich vorher mal seine Verbräuche angucken und grob ausrechnen, was aufgrund von Erfahrungswerten, aufgrund von Dämmwerten die perspektivische Einsparung von Energie, von der Maßnahme wäre und dann ausrechnen, was die Amortisationszeit wäre, je nachdem, wie hoch die Investitionskosten sind. Häufig lohnt sich's, gerade bei den kleineren Maßnahmen.
Ne? Was dann ja auch noch zusätzlich super mit reinspielt, was viele außen vor lassen oder das vielleicht auch gar nicht wissen, dass es zu solchen Maßnahmen ja auch Förderungen gibt. Das heißt eben gerade die Ertüchtigung von Innenräumen. Da gibt es zwei Möglichkeiten, tatsächlich eben an Fördermittel zu kommen. Da möchte ich gerne noch mal ein bisschen was mehr zu wissen.
Genau, also es gibt auf der einen Seite die Möglichkeit, über die KfW da was Finanzierungsunterstützung zu bekommen. Das gilt aber wirklich nur, wenn man sich die gesamtheitliche energetische Sanierung vornimmt und sein Haus auf mindestens das Effizienzhausstandard 85 bringt. Für wahrscheinlich die meisten Maßnahmen passender wäre eher die Bufferförderung. Da werden Einzelmaßnahmen gefördert und da gehören auch Dämmmaßnahmen zu. Wenn man was in Eigenleistung macht, muss man immer so ein bisschen gucken, was davon gedeckt wird. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie, die recht häufig vernachlässigt wird, und das sind wirklich regionale Förderungen. Mhm. Da gibt es meistens noch einige Töpfe, die jetzt auf Bundesebene gar nicht so da sind. Da sollte man auf jeden Fall nachfragen, genau.
Da habe ich dann tatsächlich nochmal einen spannenden Tipp für euch. In der Infobox habt ihr die Möglichkeit, tatsächlich einfach mal ein Kontaktformular auszufüllen, mal einzugeben, okay, welche Postleitzahl habe ich und was passiert dann? Wir haben verschiedene Förderexperten in verschiedenen Regionen, auch eben Handwerker, die sich damit beschäftigen. Und da kann man ganz gezielt mal gucken, was kostet das? Also so ein Angebot quasi sich erstellen lassen, die Fördermittel checken, die regional oder eben auch in den einzelnen Fördertöpfen drin sind. Und 15%, je nach Größenordnung, ist natürlich schon ordentlich was, wo ich dann in Richtung Amortisation mich da tatsächlich dann eben mal mit informieren kann. Also spannendes Thema definitiv, was es da gibt. Und 15% oder 20%, wenn ich über mehrere Jahre mit einem sogenannten individuellen Sanierungsfahrplan das ganze Thema dann eben angehe, dann habe ich da definitiv eine super Amortisation dann dementsprechend auch. Ich hatte eingangs schon mal so ein bisschen gesagt, wenn man in die Community mal reingucken möchte, das heißt, sich dementsprechend einfach mal schlau machen will, was passiert dort. Du hast da für unsere Hörer und Zuseher jetzt hier in der Runde nochmal ein spezielles Angebot. Erzähl da nochmal ein bisschen was zu.
Ja, gerne. Wir haben das Angebot, unsere Community ein Jahr kostenfrei auszuprobieren, in Zusammenarbeit mit euch. Und da hat man dann die Möglichkeit, natürlich auf der einen Seite auf die Erfahrung der anderen Hausbesitzerin zurückzugreifen in Foren oder darüber, dass man sich Erfahrungsberichte durchliest und direkt in den Austausch mit ihnen zu gehen. Neben den Erfahrungen begleiten wir aber auch nochmal mit ExpertInnenwissen. Das heißt, wir machen monatliche Webinare, auch zu Dämmthemen, also wenn man gerade dran ist, sicher spannend. Wir bieten Gruppenenergieberatung an, mehrere Termine im Monat, wo man dann nochmal die Möglichkeit hat, mit einem Energieberater direkt dazu zu sprechen. Und wir machen relativ neu ein Sanierungsmatch, wie wir es nennen, wo man so 3 Wochen lang wirklich von einem sehr erfahrenen Hausbesitzer als Mentor dann begleitet wird bei seinem Sanierungsprojekt.
Okay, also wer jetzt uns hier zuschaut und uns als Podcast hört, Sanierung 25, das ist eben dann das, was man da wissen muss, damit man eben mal für ein Jahr dementsprechend in der Community mit teilnehmen kann. Und ja, aus Erfahrung, wie wir es jetzt hier gerade festgestellt haben, so eine Sanierung von einem Einfamilienhaus erstreckt sich ja dann doch meistens über einen deutlich längeren Zeitraum. Und da hat man einen erfahrenen Mentor teilweise eben an der Seite, also jemanden, der einen da regelmäßig auch begleitet.
Die Sanierung 25, das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, das ist der Aktionscode, den man nutzen kann. Im Registrierungsprozess kann man irgendwann nach Kooperationspartnern suchen, da dann Hagebau, und dann kann man den Code Sanierung 25 nutzen. Da kommt man recht leicht hin.
Genau, also wie funktioniert das? Wir haben, guckt euch in der Infobox an, mal den ganzen Prozess aufgeschrieben. Dort findet ihr eben auch nochmal den Code. Dann fasse ich nochmal ein bisschen zusammen. Also ich muss mir auf jeden Fall Gedanken machen, wie möchte ich den Raum hier in dem speziellen Fall den Keller einfach tatsächlich nutzen. Was soll da später drin passieren? Nachdem ich eben geschaut habe, habe ich Schimmel oder eine schlechte Luft oder ähnliches. Sind andere Ansätze notwendig, als wenn ich eben nach Möglichkeit irgendwie Energie sparen möchte? Das heißt, habe ich schnelle Maßnahmen, Keller, Decken, Dämmung oder den Fußboden. Das sind so die Punkte. Und dann habe ich eben immer noch mal die Möglichkeit, über verschiedene Foren mich da dementsprechend auch noch mal mit begleiten zu lassen. Das sind so die wichtigsten Punkte. Förderung, das Interessanteste, was ich tatsächlich hier auch heute Abend mitgenommen habe, was gar nicht so geläufig ist tatsächlich für diese einzelnen Sanierungsmaßnahmen. Dann danke ich euch dreien hier tatsächlich einmal für den Austausch. Einmal natürlich auch besten Dank fürs Zuhören. Alle Infos in der Infobox, lest euch das in Ruhe durch. Ich schaue gleich nochmal einen Augenblick, ob wir Fragen im Chat haben, die wir mit aufnehmen können, vielleicht nochmal direkt hier mit in diese Runde. Vielleicht kannst du in der Zwischenzeit, während ich schaue, nochmal einen kurzen Überblick geben. Das heißt, ich habe ja die Innendämmung. Ich fand das vorhin auch ganz interessant. Ich muss ja gar nicht alles auf einmal machen, sondern von Raum zu Raum. Da hattest du ja gesagt, das ist ja dann, dass ich schrittweise dann quasi vorangehe. Ne? Mhm.
Ja, letztendlich, wenn ich einen Keller habe in einem sanierungsbedürftigen Haus, dann werden nicht alle Räume dann genutzt wie ein Wohnraum oder für die Modelleisenbahn, sondern ich habe Hausanschlussräume, Kessel steht irgendwo in einem Raum, der nicht unbedingt gedämmt werden muss, weil die Leitungen sind gedämmt, hoffentlich nach DIN. Und dann kann ich natürlich die Räumlichkeiten, die ich tatsächlich brauche, kann ich die dann dämmen. Ne?
Ich habe zumindest bei mir, ich weiß, dass wir immer mit 15% Verzögerung unterwegs sind, keine Fragen. Ich frage es nochmal in die Regie, ob hier tatsächlich nochmal eine Frage mit ist, die wir mit sonst mit reinnehmen. Und dann nochmal bitte.
Keine Frage.
Aktuell keine Frage. Dann wird das mit Sicherheit im Nachgang nachgereicht in der Infobox. Und dann danke ich euch an dieser Stelle und bis tschüss zum nächsten Mal. Lasst ein Abo da, dann werdet ihr auf jeden Fall die nächste Folge automatisch eben mit bei euch im Stream mit sehen. Bis dahin, danke an euch, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Gerne.